Der Text ist der heutige Predigttext aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 28, und ich lese sie aus der Elberfelder Übersetzung. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie gegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt all das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr? Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft.
Genau, und in unserer siebenwöchigen Serie zum ersten Johannesbrief sind wir angekommen bei dem Thema: Bist du mit dem Heiligen Geist ausgestattet? Und die Punkte, die wir heute behandeln werden, lauten: Erstens, gemeinsam unterwegs als Familie Gottes. Zweitens, Trennung von Spreu und Weizen. Drittens, allein Gottes Geist schafft Sicherheit. In der letzten Woche schauten wir uns das zweite Kapitel an. Dort begann es. Heute ist die Fortsetzung des zweiten Kapitels. Und zu Beginn des zweiten Kapitels haben wir gesehen, dass eine von Liebe geprägte Gottesbeziehung sich darin zeigt, dass wir, ich hatte das letztes Mal so formuliert, dass wir leidenschaftlich Gott gehorsam sind, dass wir ihm leidenschaftlich folgen in allem, was er von uns will. Und dass der Ausgangspunkt für unseren Gehorsam Jesus Christus ist und nicht irgendein Guru, nicht irgendein Pastor, nicht irgendein Christ mit spezifischen Fables, sondern Jesus ist unser Ausgangspunkt, wenn es um unseren Gehorsam geht. Und dieser Gehorsam, so haben wir gesehen am Anfang des zweiten Kapitels, zeigt sich besonders in unserer Nächstenliebe. Und ganz besonders bei den Menschen, die nicht unbedingt zu den Objekten unserer Zuneigung gehören. Wenn ihr versteht, was ich meine. Menschen, wo ich sage, ach, das fällt mir schwer, eher ein ablehnendes Gefühl. Johannes benutzt das starke Wort hassen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass mit Hass schon etwas ausgedrückt werden kann, wenn ich jemanden versuche zu meiden, wenn ich ihm lieber den Rücken kehren möchte, wenn ich ihn hinten anstelle, zurückstellen möchte. Da beginnt schon in uns diese Ablehnung. Und ja, diesen Menschen sollen wir Zuneigung und echte Liebe zeigen. So, das war, denke ich, für manchen eine sehr herausfordernde Botschaft, was für ein Gehorsam Gott von uns abverlangt. Und jeder von uns weiß, dass unser Gehorsam, oder ich habe auch letzte Woche den Begriff Treue ins Spiel gebracht, dass unsere Treue so lange nur Stückwerk ist, solange wir atmen und hier leben, oder? Also da hat sich vielleicht so mancher gefragt, ja okay, Gehorsam ist schön und gut, aber ich weiß in meinem eigenen Leben, dass es nicht immer ja so vollkommen ist, wie es vielleicht sein sollte. Darum scheint es mir jetzt, wenn wir weitergehen in Kapitel 2, aus seelsorgerlichen Gründen von Johannes eine Wohltat zu sein, dass er das Tempo ein Stück weit rausnimmt, wie eine Art Pause einlegt und den Gläubigen Mut zusprechen möchte. Klar soweit? Seid gehorsam, folgt dem Beispiel Jesu, liebt nicht nur eure besten Freunde, mit denen ihr jeden Tag am liebsten alles teilen wollt, sondern die, die ihr eigentlich ablehnt. Und ja, die Leser werden wahrscheinlich auch gedacht haben, wow, wer wird diesem Anspruch gerecht? Wie steht es um mich? Und vielleicht kommt man in so eine Emotion, die einen persönlich dann hadern lässt oder unsicher macht, weil man einfach merkt, bei mir läuft es nicht immer perfekt. Und da schauen wir uns jetzt mal die Verse 12 bis 14 an, die ich überschrieben habe mit dem Titel Gemeinsam unterwegs als Familie Gottes. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also eine wirklich durchweg positive Beschreibung, ein wirklich mutmachendes Wort, was Johannes hier seinen Lesern zukommen lässt. Und Johannes beschreibt die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen mit den Begriffen Kinder, Väter und junge Männer und zeigt so ein bisschen damit, wie Gemeinde sich eigentlich selbst verstehen sollte. Eigentlich als eine Familie, die zusammengewürfelt ist, zusammengesetzt ist, einander braucht und auch einander ergänzt. Nicht alle sind junge Männer und nicht alle sind Väter. So, wir werden uns gleich jetzt anschauen, was das bedeutet, wenn Johannes von Kindern, Vätern und jungen Männern schreibt. Weil einige fragen sich, okay, ich bin kein Kind, junger Mann bin ich auch nicht, aber ein Vater auch nicht. Was ist mit mir? Denn einige, auf den ersten Blick scheint es so, als wenn Johannes hier drei Altersgruppen von Christen anspricht. Kinder, Jugendliche, Väter. Ich denke, dass hier nicht drei Altersgruppen gemeint sind, sondern dass Johannes beginnt in Vers 12 mit den Kindern, nicht im Sinne von den kleinen Knirpsen, die hier rumlaufen. Ganz nach seiner Gewohnheit, Johannes macht das immer wieder, dass er seine Leser, dass er die Gläubigen mit Kinder anspricht. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Wir sehen das auch in dem weiteren Verlauf, wenn du den Text vor dir hast, dann siehst du es zum Beispiel in Vers 18, das ist jetzt nicht auf der Folie, da heißt es Kinder, es ist die letzte Stunde. Und der Antichrist ist gekommen, ja. Da möchte er nicht nur über die lütten kleinen Knirpse sprechen, sondern er spricht da die gesamte Gemeinde an. In dem letzten Vers unserer Passage. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Ja. Also, es ist eigentlich recht durchgängig, dass Johannes mit Kindern die meint, die ihm sozusagen anbefohlen sind, ja. Wo er sich als Hirte versteht, als Glaubensvater und die Gläubigen schreibt er als Kinder an. Und anschließend kommen Väter und junge Männer. Ich glaube, dass Johannes immer noch im gleichen Sinn ist, dass es ihm nicht primär um eine biologische oder altersmäßige Kategorie geht, sondern dass es zwei Reifegruppen in der Gemeinde gibt, die er darstellt. Also einmal die Väter im Sinne von die Erwachsenen oder die Reifen im Glauben. Damit sind dann auch die Frauen gemeint. Denn im Orient war es halt so, dass man ganz normal davon gesprochen hat, immer in den Briefen werdet ihr, liebe Brüder. Und einige fragen sich, wo bin ich hier drin? Ja? Deswegen gibt es in einigen modernen Übersetzungen steht dann immer, liebe Geschwister. Aber ursprünglich steht da, liebe Brüder. Aber Brüder wurde, wenn es im Plural verwendet wurde und zu einer Gruppe gesprochen wurde, wurde damit auch die Frau sozusagen oder die Frauen mit einkalkuliert. Wir haben eine ähnliche Debatte zurzeit in Deutschland, ja. Sagt man, die Studenten? Aber was ist mit den Studentinnen? Ja, und dann kommt es ja, dann sind das halt die Studierende, ja. Diese ganze Diskussion kennen wir selber, dass wir mit einer gewissen Form eigentlich alle meinen. Und bei dem Wort Brüdern finden wir das ganz oft. Und ich meine, dass es hier bei den Vätern um die Erwachsenen und die Reifen im Glauben geht. Bei den jungen Männern handelt es sich um die neuen Christen, die frisch in der Nachfolge stehen und Jesus im Prinzip neu kennengelernt haben, noch nicht so lange auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind. Okay, wir starten mal mit den Kindern. In den Versen 12 und 14 sagt Johannes etwas zu den Kindern. Er wiederholt das. Liebe Kinder, liebe Väter, liebe junge Männer. Liebe Kinder, liebe Väter, junge Männer. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er den Kindern sagt. Das habt ihr hier auf der Folie in Vers 12 und 14. Versichert Johannes den Kindern, also den Gläubigen, dass ihnen die Sünden vergeben sind und später, als er sie wieder anspricht, setzt er noch einen drauf und sagt, ihr habt den Vater erkannt. Und ich glaube, dass hier diese Seelsorgeeinheit kommt bei dieser ganzen Gehorsamsgeschichte, dass trotz Unvollkommenheit und unserer Mangelerscheinungen, die wir haben jeden Tag, soll uns die Gewissheit zugesprochen werden durch diese Verse, dass auch wenn wir nicht perfekt lieben, und das tut niemand außer Christus, auch dass wenn wir nicht perfekt lieben und die Mängel sehen in unserem Leben, wird uns hier zugesprochen, du bist ein Kind Gottes, dir sind die Sünden vergeben und deswegen darfst du zuversichtlich und mit reinem Gewissen die Vaterschaft Gottes in Anspruch nehmen. Dir sind die Sünden vergeben, Gott ist dein Vater, auch wenn es schwierig ist in deinem Leben, nimm diese Vaterschaft Gottes in Anspruch, du brauchst nicht daran zweifeln. Dann schreitet Johannes fort und wendet sich jetzt auf die Gruppen der Kinder Gottes und nimmt sich die Glaubenseltern und die Glaubensfrischlinge vor. Und beides braucht es in einer lebendigen und vitalen Gemeinde. Es braucht die, die frisch im Glauben sind, und es braucht auch die, die schon reif im Glauben sind, die gefestigt sind. Und wir schauen uns mal an, wie das beschrieben wird. In Versen 13 und 14 wird über die Väter gesagt, ich schreibe euch Väter, also die ihr schon lange da am Start seid, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Aus dem Brief des Johannes wissen wir, dass der von Anfang an ist, Jesus Christus ist. Dafür muss man das erste Kapitel gelesen haben oder immer sonntags hier sein, um das gehört zu haben. Der von Anfang an ist, ist Jesus Christus. In Vers 14 sagt er, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also, die Väter scheinen solche zu sein, die eine große Tiefe, ein tiefes Erkennen im Glauben erreicht haben und ihre Reife ist unter anderen Christen bekannt. Und wiederholt wird ihre Erkenntnis erwähnt, die sie über Jesus haben. Das soll, denke ich, uns vermitteln, dass ihre Nachfolge geprägt ist von einer tiefen Vertrautheit zu Jesus. Und das wird halt wiederholt. Und zuerst, als ich das gelesen habe, dachte ich, das wirkt ein bisschen langweilig. Johannes, du hast nichts Neues zu bieten bei den Vätern, bei denen, die schon tief im Glauben unterwegs sind. Ich schreibe euch, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann schreibt er sie noch einmal an und dann sag mir was Neues. Gib mir was Neues, ich möchte was Neues kennenlernen. Und dann wiederholt er das einfach. Denkst du, warum machst du das, Johannes? Vielleicht will Gottes Wort uns mit dieser Wiederholung bei diesen gestandenen, reifen Christenmenschen, möchte uns Gottes Wort vielleicht einen Wink geben, dass nach einem Tiefgang im Glauben nicht vorbei ist, sondern dass der nächste tiefe Tiefgang im Glauben schon auf uns wartet. Versteht ihr den Gedanken? Ja. Das ist nicht eine einmalige Sache, wenn man auch im Alter meinetwegen und auch in einer gewissen Reife, wenn man schon viel mit Jesus unterwegs ist und viel mit ihm erlebt hat, dass man irgendwie abgeschlossen ist, sondern Johannes wiederholt das, als wenn man immer tiefer gräbt, immer tiefer und da ist kein Ende. Und das hat mich erinnert an das Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, ihr könnt mitlesen. Dort sagt Paulus, wir alle aber schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist kein Ende, da ist kein Schluss. Und jeder, der schon lange im christlichen Glauben verwurzelt ist, der ein langjähriger Jesus-Nachfolger ist, wenn du im Raum heute bist und dich angesprochen fühlst und dein Glaube lebendig ist, dann wirst du wissen, da ist kein Punkt. Bis zum letzten Atemzug ist Christus so voller Reichtümer. Da reichen zwei Leben nicht, da reichen drei Leben nicht, da reicht keine Ewigkeit, um zu erkennen, wie großartig Gott ist, wie unbeschreiblich seine Liebe zu mir ist. Ich hoffe, dass einige das ausleben und erkennen und dass eure Jüngerschaft, eure Nachfolge mit Jesus nicht langweilig wird, sondern ihr erkennt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Erkennen, erkennen, erkennen. Tiefgang, Tiefgang. Okay, wir gehen weiter. In Versen 13, 14 werden auch die jungen Männer angesprochen. Dort heißt es, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Jungen im Glauben sind im Vergleich zu den, ich sag mal, den Reifen im Glauben, sind im Vergleich besonders mit Glaubenskämpfen konfrontiert. Das ist spannend. Das ist bei den Vätern nicht das Thema. Dieses Ringen des Überwindens. Wenngleich das natürlich jeden betrifft. Glaubenskämpfe. Aber anscheinend ist es ein besonderes Merkmal von denen, die frisch zum Glauben kommen, dass sie viel mit Glaubenskämpfen zu tun haben. Weil vieles in ihrem Leben erstmal neu sortiert werden muss und alles auf Christus ausgerichtet werden muss, was vielleicht noch niemals da war. Wenn du mit jemandem zu tun hast, der vielleicht, keine Ahnung, 40, 50, also schon gefühlt ein Leben gelebt hat, oder ein halbes Leben, und dann zum Glauben an Jesus kommt, das ist spannend. Das ist herausfordernd, weil viele Grundsätze, die man für sein Leben gefestigt hat in seinem Kopf und in seinem Herz, werden auf einmal komplett neu geordnet. Und das bringt viel auch Kampf und Herausforderungen mit sich. Aber Johannes schreibt, dass die Jungen im Glauben, dass sie sich durch besonderen Eifer und Leidenschaft auszeichnen. Ihr seid stark. Das sieht man ganz besonders bei Leuten, die neu zum Glauben gekommen sind, die Jesus neu kennengelernt haben, dass sie einen Eifer mitbringen, der vielleicht manch einem dann auch schon abhanden gekommen ist während der Jesus-Nachfolge. Versteht ihr, was ich meine? Das braucht eine Gemeinde, frische Gläubige, die hineinkommen und sagen, hey, wusstest du, wie gut Jesus ist? Erzähl mir was Neues. Wusstest du, dass wenn man Gott gehorcht in dem, was in der Bibel steht, dass das wahr ist? Ach nee. Ja. Aber es ist so erfrischend, so herrlich und macht einen wieder neu wach für Glaubensprinzipien, wo man gedacht hat, das ist irgendwie normal. Und dann kommt das Feuer neu in Gemeinde. Junge Gläubige gehen Wagnisse ein, die neu für sie sind und sie erleben auf diesem Weg Siege im Glauben, weil das Wort Gottes in ihrem Leben auf für sie bislang unbekannte Weise wirkt. Wenn dir dieses Buch völlig fremd war
und auf einmal Gott dir Glauben schenkt und du liest und merkst, wow, Gott spricht selbst zu mir und das, was er hier schreibt, ich sag's mal salopp, funktioniert. Das verändert die ganze Welt. Das verändert einfach alles.
Na, da habe ich jetzt keinen Amen gehört. Wir brauchen junge Gläubige, die erfüllt sind mit dem Wort Gottes.
Ich habe das gerade jüngst mit einer ganz frischgläubigen erlebt. Hat unsere Gottesdienste besucht und dann hat sie erzählt von ihren Glaubenskämpfen und wie sie verwirrt wurde und sie nicht ein- und aus wusste. Und dann sagt sie, dann habe ich in Gottes Wort hineingeschaut und dann war es doch ganz klar. Und hat so, das war so cool, das war so super zu sehen, wie sie als junge Gläubige diese Stärke hat, von Gottes Wort erfüllt und ergriffen ist und einfach kindlich danach lebt und einen Sieg nach dem nächsten einheimst.
Ich mache euch hoffentlich Lust, Gottes Wort zu lesen.
Okay, wir verlassen diesen Abschnitt. Also Seelsorgeeinheit, hey, auch wenn ihr nicht perfekt seid, Gott ist bei euch, Gott ist gut, euch sind die Sünden vergeben, ihr habt den Vater im Himmel, der für euch da ist und es braucht eine gesunde Dynamik von den Reifen und auch von den Unreifen oder noch Unreifen, die aber auch gut unterwegs sind.
Im Folgenden, was jetzt kommt in den Versen 15 bis 17, warnt Johannes die Familie Gottes vor Gefahren, die wohlgemerkt alle betreffen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er diese ganzen Kategorien durchgeht. Mann und Frau, alt und jung, reif und unreif. Und diese Gefahren werden die Spreu vom Weizen trennen. Diejenigen, die Deutsch nicht zur Muttersprache haben und fragen sich, Spreu von Weizen trennen, ich weiß nicht, wie man das auf Englisch sagt, aber dass das Wahre oder dass das Echte vom Falschen getrennt wird. Und da steigt Johannes voll ein und sagt direkt zu dieser Mannschaft von Gläubigen in Versen 15 bis 17, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht in ihrer Begierde. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir sehen hier drei Begriffe oder drei Umschreibungen, wo Johannes darlegt, was es bedeutet, in der Welt unterwegs zu sein, was das Leben in der Welt ausmacht. Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Also die Liebe zur Welt ist im Prinzip ein Lebensstil. Durch diese Begriffe kommen wir da auf den Trichter. Ein Lebensstil, der geprägt ist davon, dass ich selbstbestimmt lebe, autonom lebe und gottlos, dass ich gottlos geworden bin und alleine auf mein Fleisch, meine Augen und mein Leben mich konzentriere. Versteht ihr? Christen sind nicht weltfremd, wir sind ja auch hier unterwegs, ja, auf diesem Erdball, wir schweben noch nicht irgendwie ein paar Meter über der Erde, wir sind auch hier unterwegs. Aber wenn dein Lebensstil davon gekennzeichnet ist, dass du selbst, dein Fleisch, deine Augen, dein Leben, die einzige Quelle für dein Leben ist, für dein Überleben, für deine Sehnsuchtsstillung, dann weißt du, dass du nicht mit Gott verbunden bist, sondern dass du voll eingeklammert bist in diesem System dieser Welt. Das möchte Johannes den Christen weitergeben. Wer sich einfach selbst zum Ausgangspunkt macht, Ich bin der Ausgangspunkt für mein Glück. Und ich denke allein in irdischen Kategorien. Da sagt Johannes ganz klar, wenn du auf diesem Weg bist, dann verlässt du den Weg der christlichen Gemeinschaft, die so viel mehr kennt als mein Fleisch, meine Augen und mein Leben. Es ist also eine völlig ich-zentrierte Perspektive. Und Johannes beschreibt gleich in dem nächsten Vers, wie Gemeindemitglieder zu seiner Zeit in diese Welt abdrifteten
Und die nächsten Verse beschreiben konkret, was passiert, wenn vermeintliche Christen in keiner Abhängigkeit zu Gott leben und das Hören auf seinen Willen keinen Platz hat. In Vers 18 lesen wir: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also, dass das Kommen Jesu Christi nah ist. Hier kommt dieses riesige Thema Antichrist. Und das Thema des Antichristen ist komplex, kontrovers. Bücher über Bücher wurden geschrieben. Und ich werde jetzt keine Abhandlung machen über sämtliche Theorien, was der Antichrist ist oder was er sein könnte. Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was Johannes in seinem Kontext mit dem Antichristen verbunden hat. Im Fokus steht für Johannes, dass der Antichrist, und wohlgemerkt, der Begriff des Antichristen findet sich alleine in den Briefen von Johannes. Nur dort, nur in den Briefen von Johannes ist der Begriff des Antichristen vorhanden. Und für Johannes ist der Antichrist keine zukünftige Gefahr, sondern eine Realität seit Anbeginn der Gemeinde. Ja, haben wir es gelesen? Ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Jetzt. In einigen christlichen Köpfen gibt es keine Kategorie für den Antichristen, für jetzt. Es ist alles irgendwie später, soll eine ominöse Figur auftreten. Kann man drüber sprechen, ist aber nicht das Thema von Johannes dort in diesem Kapitel. Der Antichrist ist auch nicht nur eine Person. Irgendwie so eine ganz, ganz bösartige, verdorbene Persönlichkeit, sondern es sind viele und es handelt sich vor allem um eine falsche Lehre, wie wir gleich sehen werden. Der Antichrist ist für Johannes ganz stark verbunden. Wovon sind Menschen überzeugt und was geben sie weiter? Und falsche Lehren über Jesus, das ist für Johannes der Antichrist. Wenn falsche Ideen kursieren in den Gemeinden über Jesus Christus und dort sagt er, der Antichrist, meine Lieben, ist voll am Werk. Und das sehen wir in den Versen 22 bis 23. Dort beschreibt Johannes die Eigenschaft von diesen Menschen innerhalb der Gemeinde. Und dort heißt es, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus, kurze Pause, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Denn, füge ich hinzu, denn jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also alles spielt sich ab. Johannes möchte klären, wenn du den Vater haben möchtest, den himmlischen Vater in deinem Leben, dann dreht sich alles um eine richtige Erkenntnis von Jesus als den Christus. Dass du ein richtiges Bild über Jesus von Nazareth hast. Dass du nicht irgendwie dir selber eine Christusfigur ausmalst und sie mit irgendwelchen Eigenschaften bestückst, sondern dass du zurückgehst zu Jesus von Nazareth, so wie er uns gepredigt ist, so wie er gelebt hat und erkennst, dass das Christus ist. Nicht irgendeine Figur, die du dir ausmalst. Sondern genau das, was wir von Jesus von Nazareth wissen, das ist Christus, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Mensch gewordene Gott. Und um diesen Disput, meine Lieben, ging es zur Zeit von Johannes, schon von Anbeginn an. In Kapitel 4, Vers 2 bis 3 wiederholt Johannes das Thema und sagt, hieran erkennt ihr den Geist Gottes, also nicht den Antichristen, sondern den Geist Gottes erkennt ihr hieran. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, das ist ein bisschen ominös, was bedeutet das? Also, dass er Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Übrigens, hier heißt es, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt. Wichtig, er sagt hier nicht Jesus Christus, weil zu der Zeit wurde Jesus und Christus separiert. Es gibt so einen irdischen Jesus, der hat irgendwas gemacht, aber dann gibt es den großartigen Christus, aber der hat nicht so viel zu tun mit der irdischen Persönlichkeit. Das hat man auseinanderdividiert. Die historischen Wahrheiten über Jesus, ob man das wirklich für bare Münze nehmen kann, aber wir glauben an einen Christus im Himmel. Und das hat man getrennt. Deswegen sagt Johannes hier ganz deutlich, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, der da rumgelaufen ist, den wir angefasst haben, den wir gesehen haben, der ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen. Hier haben wir es wieder. Von dem ihr gehört habt, dass er kommt und er ist jetzt schon in der Welt. Das war so ein wichtiges Thema, dass im nächsten Brief, im zweiten Johannesbrief, im Vers 7 heißt es, es ist nur ein Kapitel, deswegen gibt es da keine Kapitelangaben, nur den Vers 7, da sagt Johannes fast das Gleiche, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Wow! Also es geht um den Irrtum, dass man historische Fakten über Jesus von seinen Glaubensüberzeugungen trennt. Ist Jesus von Nazareth der Sohn Gottes? Ist er der Christus? Ist er der menschgewordene Gott? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und ihr fragt euch so, okay, Waldemar, du machst das jetzt so intensiv, was hat das mit uns zu tun? Wow, wenn ihr in die kirchliche Landschaft hineingeht, die Auseinandersetzungen, die gerade auf den Kanzeln geführt werden, ist genau das gleiche Problem, was wir im ersten Jahrhundert haben. In den evangelischen und auch immer mehr in den evangelikalen, freikirchlich geprägten Gemeinden stellen Theologen was in Frage? Die Jungfrauengeburt? So, ja, ich glaube an Christus, aber dass jemand einfach so aus dem Himmel sozusagen Mensch wird? Das ist doch nicht möglich. Wer glaubt denn sowas? Die Wunderwerke, die Jesus getan hat. Oh, Jesus ist eine moralische Person, die wir wirklich auch in ethischen Fragen gerne zu Rate ziehen, aber dass er Menschen gespeist hat, so viel tausend, nein. Und meine Lieben, das ist nicht nur bei den bösen Landeskirchen so, sondern das ist ein Virus, der sich durch die Gemeinden frisst, der die historischen Berichte über den Jesus von Nazareth, wo das abgeschnitten wird und eine neue Christusfigur gezeichnet wird, die aber mit der von der Bibel nichts zu tun hat. Und das Gleiche erleben wir auch in den Fragen der Auferstehung. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und viele gehen dahin, dass sie sagen, nein, Jesus ist nicht vom Tod auferstanden. Der Glaube an eine Christusfigur hat den Jüngern Halt gegeben zu Ostern. Das Grab war voll. Aber weil sie alles investiert haben in diese Jesus-Nachfolge, konnten sie an diesem Punkt nicht einfach sagen, jetzt ist alles zu Ende, sondern sie haben sich einen Glauben sozusagen konstruiert und sich daran festgehalten. Und dieser Glaube hat dann die ganze Welt umgekrempelt. Und Johannes kennt diese Idee, dass man das, was man von Jesus von Nazareth liest und das, was man über Jesus, den Christus, glaubt, dass man das auseinanderdividieren möchte. Und Leute, das ist gerade sowas von heiß. Es geht im Prinzip um die Frage, glauben wir an den Jesus, so wie er uns in Gottes Wort beschrieben wird, dass das der Christus ist, dass er die Person ist, wo wir unsere Hoffnung draufstellen. Um diese Frage geht das. Oder haben wir irgendein Gebilde von irgendeinem Christus, der aber wenig mit diesem Jesus von Nazareth zu tun hat? Jesus ist Mensch geworden. So beginnt der ganze Brief, dass wir es angefasst haben. Er ist hineingekommen in diese Welt. Er ist inkarniert. Er ist Mensch geworden. Aber immer mehr Theologen heute und auch damals kommen zu anderen Ideen, trennen das. Und was machen sie? Die Quelle ihrer Überzeugungen sind ihre eigenen Vorstellungen und sind ihre eigenen Wünsche. Denn an einen Christus zu glauben, der nicht Wunder getan hat, der nicht von den Toten auferstanden ist, der nicht durch eine Jungfrau geboren wurde, ist viel, viel einfacher für den Menschen im 21. Jahrhundert zu glauben, als an diese wundersamen Dinge. Und da ist der Wunsch, der Vater des Gedanken. Ich möchte, dass das so ist, und deswegen lege ich Gottes Wort auch so aus. So, warum reden wir an dieser Stelle darüber? Wir haben eben gerade, ich hoffe, ihr, das ist nicht so ganz easy, ja. Johannes hat einen sehr verworrenen Schreibstil. Oder einen poetischen, um es nett auszudrücken. Wir haben eben gerade in den Versen 15 bis 17 gelesen, was es bedeutet, in die Welt zu gehen. Autonom zu sein, selbstbestimmt, gottlos. Ich. Und jetzt zeigt uns Johannes, wo das hinführt, wenn Menschen in der Gemeinde sich von Gott lösen und sich selber zum Ausgangspunkt ihrer Predigt oder ihrer Glaubensüberzeugung machen. Und dann kommen Ideen in die Gemeinde, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir hier drin lesen, sondern allein was aus dem Gutdünken von irgendwelchen Menschen kommt. Das ist die Herausforderung. Also liebt nicht die Welt, seid nicht autonom in eurem Denken, sondern bleibt Gott fixiert. Haltet fest, was ihr habt. Und ihr seht, der Antichrist ist gekommen. Und was tut er? Er leugnet das, was wir lesen, wovon ihr gehört habt, stellt das in Frage und bringt ein neues Glaubenssystem in die Welt. Diese Leute, meine Lieben, sind in die Welt gegangen. Und das bringt er jetzt in Vers 19 zum Ausdruck, indem er Folgendes sagt. Von uns, also diese Antichristen, von uns sind sie ausgegangen in die Welt. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht. Damit sie offenbar wurden, also damit es ans Licht kommt, dass sie alle nicht von uns sind. Ein krasses Wort. Solche Leute, die sowas predigen, sowas glauben, sowas vertreten, die gehörten auch noch nie zu uns. Puh. Das hat Sprengkraft für die theologische Debatte, die in den Kirchen gerade kursiert. Puh. So. Jetzt ist es so, ihr fragt euch, das Thema ist doch: Bist du mit dem Heiligen Geist ausgestattet? Wann kommt endlich der Heilige Geist? Die Frage ist, wenn ihr, vielleicht habt ihr gerade gedacht so, oh, das sind theologische Systeme, ich weiß gar nicht, ob ich da komplett so hinterblick. So, das ist mir ein bisschen zu hoch. Und vor allem, wenn sowas gepredigt wird, wer wird mich eigentlich vor diesen Glaubenssystemen, die in die Irre führen, wer kann mich davor eigentlich bewahren und beschützen? Kann ich als Otto-Normal-Kirchgänger, sag ich mal jetzt so, bin ich überhaupt in der Lage gewappnet, dass ich dann wirklich falsche Lehre identifizieren, entlarven kann und mich davor schützen kann? Denn vielleicht kommt irgendein Prediger hier nach vorne, bringt ganz eloquent was und du merkst es gar nicht. Und wer schützt mich davor? Gut, dass jetzt Johannes, ich hätte schon fast gesagt, über den Papst redet. Oder über den Pastor. Oder über die Priester, die einen beschützen. Oder über die, wie wir es gelesen haben, über die Väter im Glauben, die alle beschützen. Nee, das ist nicht die Lösung, die Johannes anbietet. Was tut er? Vers 20 und Vers 27. Und ihr, nicht die Pastoren, nicht die Päpste, nicht die Priester, nicht die Ältesten, nicht die ihr alle, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Vers 27. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Also was er lehrt. Und wie sie, also die Salbung, euch belehrt hat, so bleibt in ihm, in Jesus. Du fragst dich immer, ich warte immer noch auf den Heiligen Geist. Da ist er. Die Salbung ist eine Umschreibung für den Heiligen Geist. Ihr seid gesalbt. Ihr seid bevollmächtigt, ihr seid ausgestattet mit dem Geist Gottes. Das bedeutet es, gesalbt zu sein. Das sehen wir in 2. Korinther 1, Vers 21, wo Paulus was Ähnliches sagt. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ausgestattet, ausgerüstet, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wir sind gesalbt, ausgerüstet, ausgestattet mit dem Geist Gottes. Johannes schreibt es selber in seinem Brief dann im Klartext in Kapitel 4, 1. Johannes 4, Vers 13. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Okay, was Johannes in den Versen 20 und 27 zum Ausdruck bringen möchte. Okay, wir müssen jetzt wach sein, ja? Jetzt geht's nämlich hier um die innere Realität, endlich, ja. Das ist eine gute Nachricht, was er hier schreibt, Vers 20. Eigentlich hätte es hier lauter Amens geben können, aber nächstes Mal. Johannes erklärt, wenn er sagt, ihr habt die Salbung, ihr seid gesalbt mit dem Heiligen Geist, erklärt er, alle Gläubigen sind nicht nur in der Lage, eine echte Gottesbeziehung zu führen, sondern alle Gläubigen, egal ob Mann, Frau, Jung, Alt, reif oder unreif, sind in der Lage, bewahrt, beschützt und geführt zu werden vom Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass unser Glaubensbeginn, wir haben es gelesen, ihr Kinder, euch sind die Sünden vergeben, ihr habt einen Vater im Himmel, nicht nur der Beginn unseres Glaubenslebens, da ist Gott für uns da und dann bin ich von Menschen abhängig, sondern auch auf dem Weg, auf dem ich unterwegs bin mit Jesus. Wenn es dort zu Angriffen kommt, die mein Glaubensfundament kaputt machen wollen, sichert uns Johannes zu, ihr habt den Heiligen Geist, der euch beschützen kann. Du bist in der Lage, auch als unreifer Christ, der noch neu da ist, bist in der Lage, vom Geist Gottes beschützt zu werden. Und das ist eine Wahnsinnsaussage, die Johannes hier tut für uns. Denn die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht nur für die Elite da, nicht nur für die Theologiestudenten, sondern für alle, die Jesus Christus als Herrn bekennen. Das bedeutet, dass gesalbte Kinder Gottes damit rechnen können, von Gottes Geist Weisheit, Unterscheidungsvermögen und Erkenntnis zu bekommen. Wie haben wir eben gerade gelesen? Die Salbung, die euch gelehrt hat. Das ist eine spannende Formulierung. Der Geist Gottes, der euch unterrichtet hat. Wie kommt Johannes auf diese Idee? Schauen wir mal in sein Evangelium, was Jesus gesagt hat. In Johannes 14, glaube ich, Vers 26, genau. Der Beistand oder der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Jesus hat das schon gesagt. Wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zwei Kapitel später, in Kapitel 16, sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Geist leitet, er redet, er verkündigt. Ach, danke, Wilfriede. War das Wilfriede? Ja. Das heißt, wenn du konfrontiert bist mit Glaubenssätzen, mit Predigten, mit Ideen über Gott, wo du dich fragst, Moment mal, wie soll ich damit umgehen? Dann ist für Johannes klar, du darfst zuversichtlich Gott um Weisheit bitten. Und er wird es dir auch geben, wie es im Jakobusbrief heißt. Gott gibt gerne, Epheserbrief, gibt er uns gerne den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich möchte eine Illustration an dieser Stelle geben, um es ein bisschen praktisch werden zu lassen. Ich habe das vielleicht schon mal gesagt, verzeiht mir, wenn ihr es schon mal gehört habt, aber das war einfach eine Situation, die ich sehr krass fand. Ein Pastor erzählte mir, wie er an einer Veranstaltung teilnehmen wollte, an einer theologischen Veranstaltung. Und in dieser Veranstaltung sollte es um das Alte Testament gehen. Eine Nacht zuvor, also nichts ahnend, war er sozusagen schon innerlich auf dem Weg auf diese Veranstaltung. In der Nacht zuvor träumte dieser Pastor von dem Theologieprofessor, der diese Veranstaltung leitete. Und dieser Theologieprofessor im Traum war verkleidet als Wüstenguide. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Guide in der Wüste?
Mit Sack und Pack. Der verkleidet als Wüstenguide die Kursteilnehmer durch die Wüste navigierte und am Ende alle Kursteilnehmer ins Verderben führte. Okay? Dieser Pastor irgendwie wacht auf, weiß gar nicht, was er damit
anfangen soll. Was ist das für ein skurriler Traum? Ich will doch einfach nur mich mit Theologie füllen. Mit Lehre über Gott. Am darauffolgenden Tag begann der Theologieprofessor seine Rede in etwa mit folgenden Worten: Wir werden uns nun intensiv mit dem Alten Testament beschäftigen. Und meine Aufgabe ist es, Sie als Guide durch die Wüste des Alten Testaments zu führen. Also aus seinem eigenen Mund hat er das Bild des Guides, der einen navigiert, hat er in seinen eigenen Lippen geführt. Und dieser Pastor saß dort völlig platt, dachte, was passiert hier? Denn wenn du mit Theologieprofessoren zu tun hast, die sind intellektuell Milliarden Lichtjahre entfernt von uns allen, dass du gar nicht, ja, wie soll ich das irgendwie denn prüfen können? Ich habe nicht so viel gelesen, ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Griechisch. Ja, was soll ich da machen? Gottes Geist wird nicht nach Maß ausgeteilt. Gottes Geist ist nicht begrenzt nur für die Profis im Reich Gottes, sondern für jedes einzelne Kind verfügbar. Und wer mit Gott unterwegs ist, darf die Gewissheit haben, der Geist der Weisheit und Offenbarung ist auch für mich da. Auch ich habe die Salbung des Heiligen Geistes. Nur, das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Woran erkenne ich denn? Woran kann ich objektiv erkennen, dass ich tatsächlich vom Heiligen Geist auf den sicheren Weg geführt werde? Kann ja jeder sagen, ich werde vom Heiligen Geist geführt. Was ist das Prüfkriterium, dass ich wirklich ein echtes Kind Gottes bin und auch vom Heiligen Geist ausgestattet und beschützt werde? Was ist das Prüfkriterium? Woran kann ich das festmachen? Ich habe eine Information für euch. Die Leidenschaft des Heiligen Geistes ist Gottes Wort. Die Leidenschaft des Heiligen Geistes ist Gottes geschriebenes Wort. Die Schriften, die wir hier in unserer Hand haben, sind vom Heiligen Geist inspiriert. Sie sind Gott gehaucht. Es sind seine Gedanken. Und wenn er uns schützt und leitet, dann wird er unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf das lenken, was wir hier lesen und erkennen können. Und als die Christen zur Zeit von Johannes konfrontiert waren mit komischen Christusideen, da sagt Johannes, hey, sie trennen den Jesus und den Christus. Wieder zurück am Anfang und schaut euch das hier an, wo der Geist Gottes euch wieder hineinbringen wird und euch überzeugen wird, dass ihr in der Lage sein werdet, zu sagen, ich kann erkennen, ob der Geist Gottes mich beschützt, ob ich immer weiter hier drin wachse. Aber wenn deine vermeintliche Erkenntnis in Richtungen führt, was hiermit nicht begründet ist, dann wirst du vielleicht geführt und geleitet. Aber laut Johannes nicht vom Geist Gottes. Denn nicht ohne Grund wird die Bibel im Epheserbrief das Schwert des Geistes genannt. Das ist eine Waffe, die er hat, die er uns zur Verfügung stellt. Deswegen lesen wir in Vers 24 bis 27, wie komme ich auf diese Idee? Könnt ihr sagen, kannst ja vieles erzählen. In den Versen 24 bis 27 sagt Johannes, das sind dann die letzten Verse, die wir lesen. Was ihr von Anfang an Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Das ist der Rückbezug. Ihr habt doch Gottes Wort gehört. Mein Evangelium habt ihr sogar wahrscheinlich gelesen. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung oder das Versprechen, das er uns versprochen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, und hier haben wir wieder diesen Vers, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung, der Geist Gottes, euch über alles belehrt, so ist das, was er euch lehrt, wahr und keine Lüge. Und wie die Salbung euch belehrt hat, wie sie euch belehrt hat, bleibt in ihm, bleibt in Christus. Also, auf unserem gemeinsamen Glaubensweg, den wir als Familie Gottes unterwegs sind, ja, mit den unterschiedlichen Tempos und Reifegraden, auf unserem gemeinsamen Glaubensweg gibt es Gefahren, die uns von biblischen Wahrheiten wegführen möchten. Und so wichtig unsere Ergänzung als Gemeindefamilie auch ist, den nötigen Schutz, den du auf deiner in deiner Nachfolge brauchst, den gibt uns kein Pastor, kein Glaubensvater oder sonst irgendein Heiliger. Diesen Job führt allein der Heilige Geist sehr zuverlässig aus, indem er uns, die Gläubigen, stärkt und ihre Herzen immer wieder für die alten Wahrheiten der Bibel in Brand setzt. Das ist die Wirkung dieser Salbung. Also dürft ihr euch, das wäre jetzt so ein Moment, wo wir uns anfangen zu freuen. Ja, es ist echt, in Deutschland muss man auf den Knopf drücken. Jetzt ist Zeit zum Freuen. Denn der Heilige Geist, ich lese aus einer anderen Übersetzung den letzten Vers, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir werden jetzt gemeinsam miteinander singen. Und wenn du während der Lobpreiszeit, und Daniel wird auch später die Gebetszeit einleiten, wenn du eine Glaubenserfahrung weitergeben möchtest oder ein Zeugnis oder ein Impuls vom Heiligen Geist, dann bist du eingeladen, zu mir nach vorne zu kommen, es mir mitzuteilen, und dann schauen wir, was wir miteinander machen. Lasst uns jetzt miteinander singen. Herr, ich danke dir, dass du gut bist zu uns und dass wir uns fallen lassen dürfen in die Arme des Vaters und wissen dürfen, dass der Geist Gottes uns salbt und erfüllt. Und so wollen wir das wieder neu aus Freude zum Ausdruck bringen. Danke, dass du in uns lebst, dass du in uns wohnst, dass du es bist, der uns beschützt und dass wir keinen anderen Mittler, keinen anderen Helfer brauchen, sondern wir einen Helfer, einen Tröster und einen Beistand haben, der zu uns spricht, der uns leitet und der uns beschützt. Wir danken dir, Herr, für deine ultimative Versorgung. Amen.